von meiner Seite nochmal einen schönen guten Morgen. Da war ich am Anfang nicht zugekommen. Ja, ich möchte nochmal für mich beten. Herr Jesus, ja, wir können nichts ohne dich und es ist auch alles wertlos ohne dich. Und so kommen wir in unserer ganzen Schwachheit zu dir und bitten dich, Herr, dass du, ja, dass du uns erquickst und dass du uns ermutigst und dass du uns, ja, das gibst, was jeder Einzelne von uns heute Morgen auch braucht, und schenk mir einfach Gnade dazu, dein Wort auszuteilen. Amen.
Amen.
Ja. Ja, diese Predigt war eigentlich für den 28.12. gedacht, aber da hat unsere Tochter aus ihrer Missionstätigkeit berichtet. Und Predigttext war damals der Losungstext. Ich habe die Predigt nicht gehalten, um ihr Zeit zu geben einfach. Und deswegen trage ich jetzt diese Predigt nach. Der Losungstext vom 28. habe ich genommen als Predigtthema. Und diese Losung hieß: Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in die Ewigkeit. Ja, das ist ein herausfordernder Text heute Morgen. Und Gott hat mir einige Gedanken dazu geschenkt. Ich hoffe, dass sie für uns eine Hilfe sind. Der vollständige Text lautet: Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Gewandes. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. In diesem Psalm geht es um Eintracht. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und hier werden zwei gute Gründe genannt, warum es gut ist, Eintracht zu wahren und an Eintracht zu arbeiten. Der eine Grund: es ist lieblich vor Gott. Und der zweite Grund ist: Eintracht bringt Segen. Denn dorthin, wo die Eintracht ist, hat Gott seinen Segen befohlen. Kommen wir mal zu dem ersten Punkt. Eintracht ist lieblich vor Gott. Siehe, wie fein und lieblich es ist. Wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wir wissen, mit Salböl wurden Könige und Priester gesalbt und es hatte einen wohlriechenden Duft. Und hier wird das Bild gezeichnet, dass dieses Salböl auf Aarons Haupt gegossen wird. Und dass es offenbar so reichlich auf das Haupt gegossen wird, dass es von den Haaren hinüber in den Bart fließt, über sein ganzes Gewand hin bis zum Saum seines Kleides. Also der ganze Mensch ist mit diesem Salböl sozusagen bedeckt. Und damit sagt der Heilige Geist uns: Der ganze Mensch ist ein Wohlgeruch vor Gott, wenn er Eintracht wahrt, wenn er Eintracht an der Eintracht arbeitet. Oder auch die ganze Gemeinde ist ein Wohlgeruch vor Gott, wenn sie an der Eintracht arbeitet. Das Salböl, wissen wir, ist ein Bild auf den Heiligen Geist, auf das Ausgießen des Heiligen Geistes. Und so ist auch dieses Bild: Der Heilige Geist wird ausgegossen auf das Haupt Aarons, wird ausgegossen auf die Gemeinde. Und dieser Heilige Geist wirkt die Eintracht. Einerseits sollen wir daran arbeiten, aber andererseits müssen wir auch erkennen, es ist eine Gabe Gottes, Eintracht. Eintracht ist lieblich vor Gott. Und der zweite Punkt ist, Eintracht bringt Segen. Das wird im Vers 3 deutlich. Sie wirkt wie der Tau, der vom Berg Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Belebend, erfrischend, lebenbringend. Der Tau benetzt das ganze Land und bringt dem Land seine Fruchtbarkeit. Der Tau ist ein Bild für himmlischen Segen. Der Tau steht für geistliches Leben in der Gemeinde, für Wirken des Heiligen Geistes. Und die Aussage ist klar, wenn wir darauf bedacht sind, untereinander Einheit zu wahren und an der Eintracht zu arbeiten, dann ist geistliches Leben die Folge. Du und ich dürfen fest davon ausgehen, dass dann der Segen auch wirklich kommt, wenn wir an der Eintracht arbeiten und darum bemüht sind. Denn Vers 3 sagt es ganz deutlich: Dort, wo die Eintracht gewahrt wird, verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Leben bis in Ewigkeit, ja, das ist das ewige Leben, das ist das geistliche Leben, das Leben von oben, das Leben aus dem Geist. Dort, wo wir Eintracht pflegen, da verheißt Gott ein Aufblühen, ein Aufbruch. Da verheißt er neues Leben. Da breitet sich Segen und Leben bis in Ewigkeit aus. Leben aus dem Geist. Unter uns und auch neue Menschen werden dazukommen. Ja, es kann nicht anders sein. Es muss so sein, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Und daraus folgt natürlich eine Aufforderung an uns alle. Lasst uns bemüht sein, nach Eintracht zu trachten. Lasst uns bemüht sein, Eintracht zu halten und wiederherzustellen, da wo sie in Gefahr ist oder wo sie kaputt gegangen ist. Denn der Grund ist einfach zu schön. Wir wollen doch alle geistliches Leben. Wir wollen doch alle, dass die Gemeinde wächst und gedeiht. Und wir wollen doch alle, um in diesem Bild des Öls zu bleiben, ein Wohlgeruch vor Gott sein. Darum ist es gut und schön und wohltuend, nach Eintracht zu trachten. Und es gibt noch einen dritten Grund, der hier nicht genannt wird, aber der in dem Wesen Gottes begründet ist. Eintracht ist ein Spiegel für Gott. Eintracht herrscht zwischen den drei Personen der Gottheit in Vollkommenheit. Eintracht ist also eine Wesensart Gottes. Und wir sollen als Gemeinde das Wesen Gottes widerspiegeln. Menschen sollen an uns Gott erkennen und Gott dafür das Lob geben. Nun hat Gott ja seinen Segen dahin befohlen, wo die Eintracht ist. Habt ihr ein Beispiel aus der Bibel, das euch einfällt, wo sich das bewahrheitet, wo Eintracht war und wo man sehen konnte, Gott hat diese Eintracht gesegnet, er hat seinen Segen dorthin befohlen? Fällt euch da vielleicht ein Beispiel ein? Bitte?
Die Gründung der ersten Gemeinde.
Ja, genau, genau. Die erste Gemeinde. In Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47, da steht: Sie blieben beständig in der Lehre, im Gebet, im gemeinsamen Brotbrechen und in der Gemeinschaft. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren täglich einmütig im Tempel, einmütig im Tempel. Hier und dort in den Häusern hielten sie die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Aus der Eintracht heraus wächst auch Freude. Diese lauteren Herzen, die fanden dann Wohlwollen beim ganzen Volk. Ihr Leben beeindruckte die Menschen positiv. Das alles zeichnet ein Bild des Segens einer Gemeinde in großer Eintracht. Kam denn dann der Segen auch? Ja, Markus hat es schon angedeutet. Ja, zum einen kam der Segen dadurch, dass die Gemeinde erfüllt war vom Heiligen Geist. Das zeigt sich, die Liebe, die Freude, der Frieden untereinander, dass sie alles gemeinsam hatten, dass sie einmütig miteinander waren. Das alles ist Segen von oben. Das ist Öl von oben. Das ist der Tau, der geistliche Tau, der diese Gemeinde erfrischt hat. Und zum anderen steht da auch, der Herr aber fügte hinzu, täglich zur Gemeinde, die gerettet wurden. Das ist Segen Gottes, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der Herr fügte hinzu. Und deshalb, denke ich, dürfen wir auch davon ausgehen, wenn wir unter uns dafür Sorge tragen, dass wir eines Sinnes sind, dass wir Eintracht pflegen, dass diese Liebe unter uns sichtbar wird, auch nach außen hin, dann wird Gott Menschen hinzutun. Dann wird Gott unter uns geistliches Leben wirken. Dann werden wir erfrischt werden. Dann wird unsere Beziehung ganz neu in die Tiefe geführt. Tatsächlich, wir sehen auch in der Bibel, da wo Eintracht herrscht, da geschieht, das segnet Gott. Interessant, es steht nicht da, die ersten Christen evangelisierten fleißig. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir sollen hingehen. Aber da, wo die Grundlage stimmt, wo wir in der Liebe tätig sind, wo sich die Liebe Gottes ausbreitet unter uns, da wird es so sein, dass Gott auch Menschen hinzufügt zur Gemeinde. Darum ist es so wichtig, dass Liebe und Eintracht unter uns geübt wird. Du und ich, jeder Einzelne von uns, kann und muss etwas dazu beitragen, dass wir die Beziehungen liebevoll und rein halten, damit wir geistlich aufblühen, nach innen wachsen und damit der Herr hinzutun kann, die gerettet werden. Und damit auch unter uns, wie in der ersten Gemeinde, Zeichen und Wunder geschehen. Ja, Gott steht zu seiner Verheißung. Da, wo Eintracht ist, befiehlt der Herr seinen Segen hin. Jetzt ist das ja nicht immer so einfach mit der Eintracht. Wir Menschen sind viel zu verschieden dazu, um natürlicherseits diese Eintracht immer zu haben. Und deswegen ist es Eintracht auch eine Herausforderung. Wir haben gern auch mal so unseren eigenen Kopf. Überspitzt gesagt, es gibt Köpfe, die können nur dann Eintracht, wenn es nach ihrer Vorstellung geht. Überspitzt gesagt. Aber dahinter steckt nicht der Geist, sondern dahinter steckt das Fleisch. Wir müssen diesen Kampf gegen das Fleisch aufnehmen, täglich aufnehmen. Wohlgemerkt, es ist der Kampf gegen das Fleisch. Es ist nicht der Kampf gegen meinen Bruder oder gegen meine Schwester. Neben der Tatsache, dass ich noch in meinem Fleisch bin und mein Fleisch mir immer wieder Probleme bereitet, den Bruder, die Schwester so anzunehmen, wie ich sie annehmen sollte, haben wir es natürlich auch noch mit dem Teufel zu tun. Denn so heißt es im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und dieser geistliche Kampf, das wissen wir, um die Eintracht auch, ist nur mit der Waffenrüstung Gottes zu bestehen. Mit geistlichen Mitteln. Und weil der Teufel sehr gerne Zwietracht sehen will, lass uns doch mal schauen, wie und wo der Teufel sein Werk unter uns ausführen kann. Wir alle sind im Kampf, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Wir sind alle im Kampf, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Wir werden alle angefochten. Wir werden alle vom Teufel und unser Fleisch angefochten. Und Eintracht muss immer wieder errungen werden. Es muss immer wieder durch den Sieg Christi in unserem Leben errungen werden. Ja, wie geht der Teufel vor? Ich denke, wir müssen uns erstmal darüber im Klaren sein, dass, wie gesagt, jeder von uns betroffen ist. Es gibt keinen, der da drüber steht. Und dann müssen wir uns, denke ich, darüber im Klaren sein, dass es oft versteckte, listige Angriffe sind, die wir oftmals gar nicht merken. Es kann passieren, dass wir schon längst flach liegen auf dem Boden und immer noch denken, wir stehen, weil der Teufel uns so hinters Licht führt. Der Teufel spielt mit List und er sagt dir vielleicht, das hast du dem Bruder und der Schwester gerade recht gesagt. Das musst du sie mal hören. Und die Tränen, die ich dabei ausgelöst habe, naja, vielleicht Tränen der Buße. Und du merkst gar nicht, dass du in deinem Ärger gerade dem Teufel auf den Leim gegangen bist. Und das Schlimme ist, der Teufel kann das so bei dir verdrehen, dass du tatsächlich denkst, du habest Gott einen Dienst damit erwiesen. So versteckt agiert der Teufel. Wir liegen am Boden, aber denken, wir stehen. Und deshalb denke ich, wir brauchen unbedingt Wachheit, geistliche Wachheit, um auf dem Schlachtfeld bestehen zu können. Ein Feind, den wir nicht sehen, den wir nicht wahrnehmen, der hat schon gewonnen. Und was wir noch brauchen, ist, denke ich, ein demütiges und einsichtiges Herz. Also was die Angriffe auf die Eintracht angeht, wir sind alle davon betroffen. Wir müssen alle damit rechnen. Es sind oft versteckte Angriffe, die wir oftmals gar nicht so mitkriegen. Und wir müssen wach sein. Und was die Arbeit an der Eintracht betrifft, die fängt nicht bei dem anderen an. Die fängt immer bei mir persönlich an. Oft bin ich sehend für andere, aber blind für den Balken in meinem eigenen Auge. Das kann auch mich treffen, dass ich sehend bin für die anderen, aber blind für mich selber. Ganz gewiss auch mich persönlich. Und darum, wenn es um die Eintracht geht, kommt es immer zuerst auf mich und meinen Einsatz ein. Herr, wo kann ich an der Eintracht jetzt mitarbeiten? Wo bin ich jetzt gerade gefordert, Eintracht zu wahren? Wo ist gerade ein Angriff auf mich, der mich verletzt oder mich bewegt, ja vielleicht in einer Weise zu handeln, die nicht deinem Geist entspricht, die fleischlich ist? Ich glaube, wenn es um Eintracht geht, geht es ganz wesentlich um drei Punkte, um drei eigentlich Wesenszüge Gottes, nämlich Liebe. Für Eintracht brauchen wir Liebe, für Eintracht brauchen wir Wahrheit, Wahrhaftigkeit und für Eintracht brauchen wir Demut. Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, wie arbeitet der Teufel? Wo müssen wir besonders aufpassen? Wo müssen wir den Kampf aufnehmen? Ich denke, es fängt immer erst in den Gedanken an. Und da auch immer klein und nebensächlich, so dass es gar nicht ganz merken. Aber die Gedanken, diese giftigen Pfeile, die der Feind dann in unseren Kopf hineinbringt, negative Gedanken über andere, die können sich festsetzen. Zum Beispiel, ich mag etwas nicht, was der andere sagt. Nehmen daran Anstoß. Oder aber, ich mag nicht, wie er sich vielleicht hervortut. Ich mag diese Eigenschaft nicht. Oft fängt das leise im Hintergrund an. Aber wenn es mir bewusst wird, dass ich etwas Arges im Herzen habe, dann kann ich mich vielleicht fragen, warum mag ich das nicht an dem anderen? Warum mag ich das nicht? Steckt da vielleicht eine geheime Eifersucht hinter? Hat die Person vielleicht Gaben oder Stärken, die ich auch gerne hätte? Oder habe ich die gleiche Gabe, aber mir spricht man sie ab? Und ich darf sie nicht einsetzen? Oder hat diese Person mich in der Vergangenheit verletzt und sich bis heute nicht aufrichtig dafür entschuldigt und Buße getan? Oder hat mich diese Person enttäuscht? Habe ich vielleicht Erwartungen an die Person, die diese Person nicht erfüllt? Vielleicht kann sie sie gar nicht erfüllen, weil sie nicht so ist wie du. Weil sie anders ist als du. Vielleicht ertappst du dich dabei, dass du diese Person insgeheim ablehnst und verurteilst. Aber wir sollen nicht richten. Natürlich willst du das nicht, du weißt das ja auch. Als Christ macht man das nicht. Aber wenn du vielleicht in dich gehst, insgeheim, ist da vielleicht doch ein Vorbehalt gegen die eine oder andere Person und du kannst die Person nicht so annehmen, wie sie ist. Das kann uns allen passieren, dass wir andere aufgrund ihrer Fehler und Schwächen verurteilen. Aber mal im Ernst, wer sind wir denn, dass wir uns als Richter dass wir uns als Richter über den Bruder oder die Schwester erheben? Ist unser Denken und unser Leben etwa der Maßstab? Niemals, ganz gewiss nicht. Also der Teufel arbeitet gern mit solchen argen Gedanken und beginnt im Kopf. Böse Gedanken, Richtgeist können die Eintracht zerstören. Auch Unvergebenheit. Manche sagen, vergeben ja, aber vergessen nein. Bei Gott ist es so, wenn er vergibt, dann kehrt er es nie wieder hervor. Da kann auch Unvergebenheit hinterstecken. Unwahrhaftigkeit kann Eintracht zerstören. Das passiert uns sehr, sehr leicht, wenn wir nach außen den Frieden wahren wollen, aber im Innern doch unsichtbare Mauern hochziehen zu dem anderen, zu einer Person in der Gemeinde. Nach außen hin ist alles gut. Aber nach innen hin wird man die Mauer nicht los. Und man trägt da eine Maske, wenn man ihm begegnet. Das ist Unwahrhaftigkeit, Unwahrheit. Auch Missverständnisse können die Eintracht zerstören. Das habe ich so häufig beobachtet, dass Missverständnisse die Eintracht zerstören. Und ich denke, der Teufel liebt Missverständnisse. weil wir so verschieden sind, kann es so leicht Missverständnisse geben. Der andere tickt nicht so wie ich. Und deswegen deute ich ein Verhalten von ihm so, ja, nach dem, wie ich ticke. Aber der tickt vielleicht anders. Ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent der Konflikte in einer Gemeinde aus Missverständnissen bestehen, wo aber keiner sich traut, dem anderen gegenüber sich zu offenbaren und zu sagen, du, wie hast du das gemeint? Bei mir ist es so und so angekommen. Hast du das so gemeint? Wir trauen uns nicht, um den Frieden nicht zu gefährden, aber es ist gut, wenn wir daran arbeiten, auch dass wir ja, solche Dinge dann angehen. Denn wenn wir sie nicht richtig angehen und sie sich erst im Kopf festsetzen, dann passiert es sehr leicht, dass das, was im Kopf ist, auch zur Tat wird. Oft im Affekt, manchmal auch mit Vorsatz. Ja, eine sehr menschliche Reaktion ist, sich für seine Position dann Verbündete zu suchen. Das habe ich auch sehr häufig erlebt, auch auf dem Arbeitsplatz und so. Menschen reagieren so, dass sie sich Verstärkung holen zur Unterstützung der eigenen Person. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Das ist eine sehr menschliche Reaktion, sich Verbündete zu suchen. Verbündete geben Bestätigung der eigenen Position und machen sie stärker. Und dann wird zur Untermauerung der eigenen Position tödliches Gift an andere Brüder und Schwestern verteilt. Natürlich unter der Prämisse der Verschwiegenheit. Und so kann der Teufel dann weitere Brüder und Schwestern in sein Werk mit reinziehen. Und wir sind auf seinen Leim gegangen. Die Folge ist, dass es dann Parteiungen geben kann und am Ende Spaltungen. Am Ende hat der Teufel dann sein Ziel erreicht, wenn er eine Gemeinde erstmal dahin bringt, dass sich Parteiungen bilden, dann ist schon sehr viel Schlimmes angestellt. Und dann ist auch noch zu beobachten, dass Schuld immer nur der andere hat. Oder die andere Gruppe. Also deswegen Verbündete zu suchen, ist keine gute Entscheidung. Als Christ sollten wir Gott suchen, als unseren Verbündeten. Wir sollten mit unseren Nöten, die uns jemand bereitet hat, nicht zu den Bruder oder die Schwester gehen, sondern zuallererst zu Gott und Hilfe bei ihm suchen. Wir sollten nicht Fleisch für unseren Arm halten, wie es in der Bibel heißt, sondern Gott für unseren Arm. Versuchen, in solchen Konflikten Gottes Hilfe zu suchen und rein und unbeschadet unter den gegebenen Umständen unseren Weg an Gottes Hand gehen, im Vertrauen, dass Gott das Problem lösen kann, im Vertrauen auf seine Liebe und auf seine Kraft. Ich denke, ein geistlicher und verantwortungsvoller Christ wird sich gerade in solcher Situation bewähren, indem er sein Anliegen auf Gott wirft und von ihm alles erlaubt. Und wenn er auch äußerlich den Kürzeren ziehen mag, wird er doch am inneren Menschen gestärkt und geläutert. Und er wird sich hüten, sich in üble Nachrede und Parteiungen hineinziehen zu lassen. Ja, der Teufel arbeitet gern mit argen Gedanken und Taten. Böse Gedanken, Richtgeist, Unvergebenheit, Unwahrhaftigkeit, üble Nachrede, Parteiung. All das zeugt davon, dass nicht der Heilige Geist am Werk ist, sondern dass der Teufel im Spiel ist. Deswegen heißt es in Epheser 6, 10 bis 12, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ich möchte mit der Tageslosung nochmal schließen und am Ende noch kurz ein Wort sagen, was mir geholfen hat. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dorthin hat der Herr Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit, geistliches Leben. Ich möchte uns ermutigen, dass wir aktiv und wach an der Eintracht mitarbeiten. Es gibt drei gute Gründe, das zu tun. Eintracht ist lieblich vor Gott. Eintracht bringt Segen und Eintracht ist ein Spiegel für Gott. Eintracht üben und zu wahren öffnet uns die Segensschleusen Gottes, damit wir geistlich aufblühen und nach innen wachsen und damit Gott hinzutun kann, die gerettet werden und damit auch uns, unter uns Zeichen und Wunder geschehen. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss nochmal vier Sätze sagen, die mir persönlich jetzt auch nochmal so wichtig geworden sind. In der Regel geht Zwietracht ja immer mit Leiden einher. Wir leiden aneinander. Und da ist die Versuchung so naheliegend, sich selber zu helfen, aus dem Leid rauszukommen, sich zur Wehr zu setzen. Und dabei fallen wir oft in Sünde. Und da kann Christus uns eben ein Vorbild sein, nicht zurückzuschlagen, sondern Unrecht zu erdulden. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er schmähte, als er am Kreuz hing, nicht zurück, sondern überließ es seinem Vater, der gerecht richtet. Und du kannst Frieden erfahren für deine Seele und Heilung, wenn du in diesen Situationen des Leidens willig Jesus nachfolgst. Christus nachfolgen auch im Leiden. Im ersten Petrusbrief steht, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Nachfolgen auch in dem Leiden Christi. Das ist eine Berufung. Dazu seid ihr berufen. Und was für ein schöner Gedanke in solchen Zeiten, es Jesus anheimzustellen, nicht zurückzuschlagen und sagen, Herr, dazu hast du mich berufen, dass ich jetzt deinen Fußstapfen nachfolge. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt, heißt es im Philipperbrief, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Amen. Amen.